sprechen lassen. Ein Podcast im Advent aus dem pastoralen Raum Warstein. Dritte Folge: Theologischer Ringkampf in Mailand. Komm, du Heiland aller Welt. Gestern war der dritte Advent. Ob diese Melodie in Ihrer Kirche erklungen ist, ich weiß es nicht. Denn die sehr alte Melodie ist deutlich sperriger als die Melodien der beiden bisher besprochenen Lieder. Vor allem im katholischen Raum ist dieses Lied nicht so fest verwurzelt wie sein Gegenstück in der evangelischen Kirche, das auf der gleichen Textvorlage und der gleichen Melodievorlage basiert. Nun komm der Heiden Heiland. Ein spannendes Lied, das älteste Lied der hier vorgestellten Lieder, mit einer etwas verzwickteren Geschichte. Mein Name ist Stefan Enste, ich bin Religionspädagoge und Diplomtheologe aus Warstein-Hirschberg. Nehmen Sie sich die Zeit und die Ruhe, die es braucht, um tiefer einzutauchen in die Welt und in die Gedanken dieses dritten Adventslieds. Komm, du Heiland aller Welt, Sohn der Jungfrau, mach dich kund. Darob staune, was da lebt. Also will Gott werden Mensch. Nicht nach eines Menschen Sinn, sondern durch des Geistes Hauch kommt das Wort in unser Fleisch und erblüht aus Mutterschoß. Wie die Sonne sich erhebt und den Weg als Held durcheilt, so erschien er in der Welt, wesenhaft ganz Gott und Mensch. Glanz strahlt von der Krippe auf, neues Licht entströmt der Nacht. Nun obsiegt kein Dunkel mehr und der Glaube trägt das Licht. Gott dem Vater Ehr und Preis und dem Sohne Jesus Christ, Lob sei Gott dem Heiligen Geist, jetzt und ewig. Amen. Unter dem Lied ist im Gotteslob zu lesen, Text nach Ambrosius von Mailand, 339 bis 397, Veni Redemptor Gentium, Übersetzung Markus Jenny, 1971. Zwischen der Niederschrift des lateinischen Originals und seiner Übersetzung oder Übertragung durch den reformierten Schweizer Theologen und Kirchenmusiker Markus Jenny liegen somit mehr als 1500 Jahre. Aber damit ist auch klar, wer sich mit diesem Lied genauer beschäftigen möchte, der muss auf das alte Original zurückgreifen. Und dabei erlebt man die erste Überraschung. Das Original des Ambrosius hat eine erste Strophe, die weder in der alten Übersetzung Martin Luthers, also in der Version des »Nun komm, der Heiden Heiland«, noch in der Übersetzung von Markus Jenny enthalten ist. Außerdem fehlen in der Version des Gotteslobs zwei Strophen des Hymnus, die Strophen 6 und 7. Und die Schlussdoxologie, der Lobpreis, der Dreifaltigkeit in der letzten Strophe, die gibt es im Original des Ambrosius nicht. Über welches Lied, über welchen Text ist also hier zu sprechen? Da das Lied »Komm, du Heiland aller Welt« im Gotteslob ganz ausdrücklich als Übertragung des Ambrosius-Hymnus gekennzeichnet ist, kommt man um den Kirchenvater aus Mailand wohl nicht herum. Ambrosius von Mailand ist eine sehr interessante und, aus heutiger Sicht, auch durchaus kontroverse Gestalt der frühen Kirchengeschichte. Er wurde um 339 in Trier geboren, als Sohn einer vornehmen römischen Familie. Sein Vater, Aurelius Ambrosius, residierte dort als Praefectus Praetorio Galliarum, war damit einer der wichtigsten Verwaltungsbeamten im Römischen Reich. Auch Ambrosius begann mit einer Karriere in der römischen Provinzialverwaltung, die ihn bis zum Posten eines Konsulars von Emilien und Ligurien führte. Der Amtssitz war Mailand. Als er 374 zum Bischof von Mailand gewählt wurde, war er noch nicht einmal getauft. Kirchenpolitisch verfolgte er nun das Ziel einer Freiheit der Kirche von staatlicher Macht und staatlichem Einfluss. In Glaubenssachen haben die Bischöfe zu richten und zu entscheiden und nicht etwa der römische Kaiser. Das Christentum war in dieser Zeit als Staatsreligion des Römischen Reiches noch kaum gefestigt. Immer wieder gab es Bestrebungen, den alten römischen Kult erneut zu etablieren. Hier trat Ambrosius unerbittlich auf, verhinderte zum Beispiel die Wiedererrichtung des Altars der Viktoria in Rom durch sein Einschreiten. Diese Entschiedenheit bedeutet auf der anderen Seite aber auch eine Intoleranz gegenüber allem, was nicht der reinen christlichen Lehre entsprach. Als christliche Extremisten die Synagoge von Callinicum zerstörten und der Kaiser von der christlichen Gemeinde Wiedergutmachung einforderte, reagierte Ambrosius empört. Soll dem Unglauben der Juden ein Platz geschaffen werden auf Kosten der Kirche? Sollen die Juden diese Inschrift auf der Stirnseite ihrer Synagoge anbringen, der Tempel der Ungerechtigkeit errichtet aus der den Christen abgenommenen Beute? Damals wie heute ist es kein weiter Weg von der Rechtgläubigkeit zur Intoleranz, zur Ungerechtigkeit und schließlich zur Unterdrückung der nicht als rechtgläubig Akzeptierten. Auch innerhalb der Kirche gab es in der Zeit des Ambrosius heftigen Streit um den Glauben. In diese Zeit fällt die Auseinandersetzung mit dem sogenannten Arianismus, eine Auseinandersetzung, in der es vor allem um die theologische Klärung einer wichtigen Frage ging. Wie ist das Verhältnis der göttlichen Personen, Vater und Sohn, zu bestimmen? Letztlich ging es also um die Frage, wer ist Jesus Christus? Ist er als Sohn Gottes Gott gleich? Ist er ihm untergeordnet? Ist er Gott oder ist er Mensch? Das Konzil von Nicäa hatte im Jahr 325 festgeschrieben, dass Vater und Sohn wesenseins seien. Doch zog sich die Auseinandersetzung noch viele Jahrzehnte, letztlich noch einige Jahrhunderte lang hin. Kreiste um die Frage, ob man von wesenseins oder nur wesensähnlich sprechen müsste oder eben vom genauen Gegenteil, von der Wesensungleichheit der göttlichen Personen Vater und Sohn. Verschärft wurde der Streit durch die Vermischung dieser theologischen Fragen mit politischen und Machtfragen im Römischen Reich. Ambrosius vertrat in diesem Streit eindeutig eine gegen den Arianismus gerichtete Position. Für ihn ist klar, dass Vater und Sohn eines Wesens sind. In der Auseinandersetzung mit dem Arianismus könnte auch eine wichtige Wurzel der Lieder, der Hymnen stecken, die Ambrosius gedichtet hat. Schon im Neuen Testament finden sich Hinweise darauf, dass in den frühen Gottesdiensten der Christen gesungen wurde. In den ersten Jahrhunderten allerdings zog man sich bei den Texten von Liedern und Gebeten wieder ganz auf die Psalmen zurück. Und wenn du Hymnen begehrst, so hast du die Psalmen Davids. So knapp wird der Wunsch nach Liedern in der sogenannten Didaskalia Apostolorum, einer christlichen Gemeindeordnung aus dem 3. Jahrhundert, abgeschmettert. Über die Lieder könnten sich Gedanken in die Gemeinden einschleichen, die eben nicht rechtgläubig sind. Ambrosius beschritt den gegenteiligen Weg. Seine Hymnen verfolgen das Ziel, die rechtgläubige Theologie in den Herzen der Gläubigen ankommen zu lassen. Und um die Rechtgläubigkeit in wichtigen christologischen Fragen geht es auch im Hymnus Intende qui regis Israel, der dem Lied Komm du Heiland aller Welt zugrunde liegt, einem Hymnus, der somit das älteste Weihnachtslied der Kirche ist. Und damit wird es kompliziert, deutlich komplizierter als bei den beiden vorangegangenen Liedern, denn die Version im Gotteslob ist nicht nur eine Übersetzung, sie trifft auch noch eine Auswahl unter den eigentlich 8 Strophen des Hymnus. In der Gotteslob-Version, in der Übersetzung von Markus Jenny, finden wir die Strophen 2, 3, 5 und 8, dazu den späteren Schlusslobpreis. Und somit steht am Anfang nicht etwa die Strophe 1 des Liedes aus dem Gotteslob, sondern die erste Strophe des Hymnus des Ambrosius von Mailand. Intende, qui regis Israel, super Cherubim, qui sedes apar. Merke auf, der du Israel regierst, der du auf Cherubim thronst, erscheine vor Ephraim, erwecke deine Macht und komm. Diese Strophe fällt aus dem rhythmischen Schema der kommenden Strophen, jede Zeile besteht aus 8 Silben, heraus. Auf die üblichen Melodien der Hymnen, wie man sie vom Pfingsthymnus Veni Creator Spiritus vielleicht kennt, passt sie nicht. Sicherlich war das ein Grund dafür, dass diese Strophe schon im frühen Mittelalter aus der handschriftlichen Überlieferung verschwand. Sie ließ sich einfach nicht richtig singen. Der biblische Hintergrund des Textes ist vielleicht noch aus dem Lied der letzten Woche »O Heiland, reiß die Himmel auf« bekannt. Auch dort gab es eine Beziehung zum Psalm 80. »Du Hirte Israels, höre, der du Josef leitest wie eine Herde, der du auf den Cherubim thronst, erscheine vor Ephraim, Benjamin und Manasse. Wecke deine gewaltige Kraft und komm zu unserer Rettung.« Wenn man an dieser Stelle die lateinische Bibelübersetzung betrachtet, dann zeigt sich die große textliche Nähe, das Bemühen des Ambrosius um eine fast wörtliche Zitation des Psalmtextes. Mit dieser ersten Strophe wird deutlich, dass es sich beim Lied nicht um eine rückblickende Beschreibung des Weihnachtsereignisses handelt. Das Psalmzitat macht deutlich, dass die Ankunft Gottes in der Welt in der Geburt in Bethlehem geschehen ist, dass aber eine zweite und letzte Ankunft, die Wiederkehr Christi am Ende der Zeit, herbeigesehnt wird. Das Weihnachtsereignis ist in diesem Verständnis ein Vorbote, und damit ist das älteste Weihnachtslied tatsächlich ein Adventslied, denn es erwartet nicht die Ankunft in Bethlehem, es erwartet die endgültige Ankunft Christi. Auch Friedrich Spee nutzte diese Psalmanspielung. Bei ihm scheint allerdings eine deutlich größere Sehnsucht durch. Die Wahrnehmung der Gegenwart erscheint bei Friedrich Spee dramatischer, dunkler, keine Frage. Der Bischof von Mailand klingt am Ende der Antike deutlich optimistischer als 1400 Jahre später der Jesuit im kalten Deutschland. Komm, du Heiland aller Welt, Sohn der Jungfrau, mach dich kund. Darob staune, was da lebt. Also will Gott werden Mensch. In dieser ersten Strophe ist die Übertragung durch Markus Jenny ganz nah am Original des Ambrosius. Seine erste Strophe lautet, wörtlich übersetzt, »Komm, Erlöser der Heiden, offenbare die Jungfrauengeburt, es staune alle Welt. Eine solche Geburt ziemt sich für Gott.« Auf den ersten Blick ergibt sich hier ein Unterschied. Markus Jenny übersetzt »Heiland aller Welt«, Ambrosius schreibt »Erlöser der Heiden«. Tatsächlich kann man das lateinische Wort »gens« auf beide Arten richtig übersetzen. Es bedeutet in einer gewissermaßen religiösen Fachsprache »Heide«. Aber zuerst einmal Sippe, Volk, Geschlecht oder auch Landschaft. Die erste Zeile dieser Strophe knüpft also eigentlich direkt an die im Gotteslob nicht enthaltene erste Strophe des Ambrosius an. Sie weitet den Blick. Im Psalmzitat der ersten Strophe war von Israel und Ephraim die Rede. Nun wird der Horizont des Alten Testaments überschritten. Nun geht es um die ganze Welt. Markus Jenny setzt für das lateinische Redemptor, Erlöser, den, wie wir schon bei den ersten beiden Liedern gesehen haben, adventlich vorgeprägten Begriff Heiland. Allerdings geht dadurch ein wichtiger Hintergrund verloren. Im Buch Hiob findet sich der bekannte Ausruf Hiobs, »Doch ich weiß, mein Erlöser lebt«, der in der christlichen Wirkungsgeschichte wichtig geworden ist und mit Blick auf die Auferstehung Jesu gedeutet wurde. Dieser Erlöser ist in der lateinischen Bibel der Redemptor. Im ursprünglichen Kontext des Alten Testaments ist der Erlöser der Löser, jemand, der einen verarmten Familienangehörigen aus der Knechtschaft freikaufen, auslösen muss. Kein Israelit soll in der Vorstellung des Buches Levitikus dauerhaft ein Knecht eines anderen Menschen sein, denn das ganze Volk gehört nur Gott allein. Denn mir gehören die Israeliten als Knechte. Meine Knechte sind sie, ich habe sie aus Ägypten herausgeführt, ich bin der Herr, euer Gott. Im Buch Hiob ist dieser Löser nun schon aus dem rein kaufmännisch-sozialrechtlichen Bereich herausgewachsen und wird in einem übertragenen Sinne gebraucht. Gott ist der Löser des Hiob, auf den er trotz seiner Situation, trotz seiner Klage und Anklage sein ganzes, sein letztes Vertrauen setzt. Und es ist dieser Gedanke, diese Übertragung, die sich auch im Markus-Evangelium findet, hier nun von Jesus selbst gesprochen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben, als Lösegeld für viele. In der lateinischen Bibel heißt es an dieser Stelle Redemptionem pro multis. Der Erlöser ist also ein theologisch hoch aufgeladener Begriff, der Raum lässt für viele Gedanken und Überlegungen. Die Übersetzung Heiland engt da eher ein. In der zweiten Zeile dieser Strophe beginnt Ambrosius nun den theologischen Ringkampf mit den Vertretern abweichender Lehre. Es ist das große Thema seines Hymnus, die Besonderheit, die Einzigartigkeit Jesu und eben auch seine Wesensgleichheit mit dem Vater zu proklamieren. Die Gottheit Jesu zeigt sich in seiner besonderen Geburt, als Geburt durch die Jungfrau Maria. Auch hier weicht die Übersetzung Jennys vom lateinischen Original ab. Jenny übersetzt, Sohn der Jungfrau macht dich kund, stellt also Jesus in den Mittelpunkt. Ambrosius geht es um die Jungfrauengeburt als solche, offenbare die Jungfrauengeburt. Über diese wundersame Geburt staunt die ganze Welt. In der letzten Zeile der Strophe stellt Ambrosius klar, worum es dabei geht. Eine solche Geburt ziemt sich für Gott. Ein solches Wunder ist angemessen, wenn Gott in Jesus Mensch wird. Die Übertragung Jennys bricht dieser Aussage die Spitze, klingt eher beschreibend. Also will Gott werden Mensch, wo bei Ambrosius eine Deutung war, die eben eine theologische Spitze gegen seine Gegner enthielt. Wenn Vater und Sohn nicht wesensgleich sind, wenn der Sohn dem Vater höchstens ähnlich ist oder vielleicht nur ein Mensch wie viele andere, dann braucht es nicht das Zeichen der Jungfrauengeburt. Nicht nach eines Menschen Sinn, sondern durch des Geistes Hauch kommt das Wort in unser Fleisch und erblüht aus Mutterschoß. Abgesehen von der ersten Zeile ist die Übersetzung Markus Jennys hier sehr nah am Original des Ambrosius. Nicht aus dem Samen eines Mannes, sondern durch geheimnisvollen Hauch ist das Wort Fleisch geworden und die Frucht des Leibes ist erblüht. Ambrosius lässt keine Fragen offen, sagt deutlich, wie er sich die Zeugung des Gottessohnes Jesus Christus eben nicht vorstellt. Ein menschlicher, leiblicher Vater Jesu ist für ihn undenkbar. Markus Jenny formuliert ein wenig verschämter, jedoch mit Anklang an den Prolog, den Anfang des Johannesevangeliums, wo es heißt, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Allerdings, der Johannesprolog spricht an dieser Stelle gar nicht von Jesus. Er spricht von denen, die Jesus aufgenommen, angenommen haben. Erst im nächsten Satz des Johannesprologs geht es um die sogenannte Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Ambrosius greift ebenfalls auf den Johannesprolog zurück, aber eben erst an dieser Stelle. Auch das passt in sein theologisches Programm. Das Wort ist Fleisch geworden. Das ist eine biblische Aussage, die man als Aussage über die Wesensgleichheit von Vater und Sohn lesen kann, denn dieser Sohn ist eben auch der einzige Sohn des Vaters. Hinter der Fleischwerdung Gottes steht der geheimnisvolle Hauch. Wie schon beim Lied der letzten Woche ist auch hier die im Lukasevangelium beschriebene Verkündigung der Geburt Jesu an Maria der Hintergrund. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Gott, der Vater, ist danach der leibliche Vater Jesu, nicht Josef, der Mann Marias. Und wie schon im Podcast der vorigen Woche steht hinter der letzten Zeile der Strophe und die Frucht des Leibes ist erblüht, wieder der bekannte Text des Propheten Jesaja. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Isai war der Vater König Davids. In der Prophezeiung Jesajas wird ein zweiter David angekündigt, nicht etwa ein Sohn Davids, sondern ein neuer David, der zwar der gleichen Wurzel entspringt, der aber dennoch ein vollkommener Neuanfang ist. Das ist ein Bild, an das Ambrosius anknüpfen kann, ein vollkommener Neuanfang Gottes mit den Menschen. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Man könnte es auch mit Ambrosius eigenen Worten umschreiben: Es staune alle Welt, eine solche Geburt ziemt sich für Gott. Die Glaubensaussage der Jungfrauengeburt war und ist schon immer eine anstößige Aussage gewesen. Wenn man sie als biologische Aussage versteht, dann dürfte heute bei den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern weniger das Staunen über das Wunder der Geburt folgen. Wenn man aber liest, was Ambrosius hier schreibt und was er damit aussagt, dann öffnet sich vielleicht doch ein Weg des Verstehens dieser Aussage als eine Aussage des Glaubens. Jesus Christus ist als eine vollkommene Neuschöpfung in die Welt gekommen. Seine Geburt ist das Werk Gottes, des geheimnisvollen Hauchs und nicht das Werk des Menschen und erst recht nicht das Werk eines Mannes. Am Anfang des Weges Jesu Christi auf der Erde steht eine Absprache zwischen Gott und Maria. Steht das Einverständnis einer Frau, ein wichtiger Teil im Plan Gottes mit den Menschen zu sein. Im Gotteslob folgt nun schon eine Strophe, die im Hymnus des Ambrosius nicht der dritten, sondern der fünften Strophe entspricht. Markus Jenny hat auch diese Strophe übersetzt, aber sie wurde nicht ins Gotteslob übernommen. Zuerst wieder die Übersetzung von Markus Jenny. Es erwählt der Jungfrau Leib, ob er schon verschlossen war, nahm der Herr doch Wohnung drin, Gott in seinem Tempel weilt. Auch hier gilt, im Vergleich zur Übersetzung ist die Sprache des Originals von einer Direktheit, die heute vielleicht überrascht. Der Leib der Jungfrau schwillt an, der Riegel der Scham verbleibt, die Tugendstandarten blitzen auf, Gott weilt im Tempel. Ambrosius beschreibt ganz plastisch die Schwangerschaft Marias, betont aber ganz ausdrücklich wieder den Gedanken der Jungfrauengeburt. Die letzte Zeile der Strophe gibt einen Hinweis, woher die Bilder dieser Strophe stammen. Gott weilt im Tempel. Das erinnert an die Visionen des Propheten Ezechiel. Er sieht einen neuen Tempel in Jerusalem, in den die Herrlichkeit des Herrn, also letztlich Gott selber, einzieht. Dann führte er mich zu einem der Tore, dem Tor, das im Osten lag, und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam aus dem Osten heran. Ihr Rauschen war wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und die Erde leuchtete auf von seiner Herrlichkeit und die Herrlichkeit des Herrn zog in den Tempel ein durch das Tor, das im Osten lag. Kurz darauf heißt es über dieses Tor: Da sagte der Herr zu mir, dieses Tor soll geschlossen bleiben. Es soll nie geöffnet werden. Niemand darf hindurchgehen, denn der Herr, der Gott Israels, ist durch dieses Tor eingezogen, deshalb bleibt es geschlossen. In einer Zeit, in der man im Alten Testament hauptsächlich nach Vorbildern für die Ereignisse des Neuen Bundes suchte, konnte man hier durchaus eine Allegorie für die Jungfrauengeburt erblicken. Maria als Pforte des Himmels wird später zu einer geläufigen Formulierung. Was aber auch aus diesem Text zu schließen ist, Maria wird durch ihre Schwangerschaft zum Tempel. Wie die Herrlichkeit des Herrn in der Vision des Ezechiel in den vorbereiteten Tempel einzieht, so zieht Gott in der Person seines Sohnes in den Tempel des Leibes Mariens ein. Ein Bildfeld, das die nächste Strophe weiter ausmalen wird. Wie die Sonne sich erhebt und den Weg als Held durcheilt, so erschien er in der Welt, wesenhaft ganz Gott und Mensch. In dieser Strophe geht Markus Jenny recht frei mit der Vorlage des Ambrosius um. Wörtlich übersetzt lautet die Strophe: Er geht hervor aus seinem Schlafgemach, dem königlichen Thronsaal der Keuschheit, der Gigant von zweifacher Natur, um voll Eifer seinen Weg zu laufen. Das prägende Bild dieser Strophe entstammt dem Psalm 19. Doch ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus, ihre Kunde bis zu den Enden der Erde. Dort hat er der Sonne ein Zelt gebaut. Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam. Sie frohlockt wie ein Held, ihre Bahn zu laufen. Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Aus der griechischen Version des Psalms ist die auffällige Wendung des Giganten genommen, mit der das hebräische Wort für Held übersetzt worden ist. In der vorherigen Strophe hatte Ambrosius für Maria das Bild des Tempels gebraucht, nun das Bild des Schlafgemachs und des königlichen Thronsaals. Damit springt Ambrosius gewissermaßen wieder einen Schritt zurück zu seiner Einleitungsstrophe, in der er auf den Psalm 80 Bezug genommen hatte: Der du auf den Cherubim thronst, erscheine vor Ephraim, Benjamin und Manasse, wecke deine gewaltige Kraft und komm zu unserer Rettung. Das ist schon ein wirklich tollkühnes Bild, Maria als der Thronsaal, der Ort, von dem aus Gott erscheinen soll. Maria ist in diesem Bild gewissermaßen der Himmel selbst, wo Gott auf den Cherubim thront, von wo er seinen Ausgangspunkt nimmt. Maria, der Leib der Jungfrau Maria, ist der Startplatz, von hier aus beginnt der Lauf des Gottessohnes. Die Sonne läuft ihren Tageslauf über die Erde. Jesus läuft ebenfalls seinen Weg auf der Erde und in der nächsten Strophe auch über die Erde hinaus. Und auch in dieser Strophe betont Ambrosius noch einmal den Gedanken besonders, der ihm wichtig ist: der Gigant von zweifacher Natur. Gott und Mensch läuft seinen Weg. Die nächste Strophe fehlt leider in der Strophenauswahl des Gotteslobes. Bei Ambrosius lautet sie: Sein Ausgang vom Vater her, seine Rückkehr zum Vater hin, der Auszug bis zu den Toten, der Rücklauf zum Throne Gottes. Der Lauf des Gottessohnes wird in dieser Strophe noch einmal beschrieben. Ein Lebensweg in 4 Zeilen. Vom Vater bis zu den Toten und wieder zum Vater auf den Thron zurück. Diesmal jedoch zum Thron Gottes. Was in der Übersetzung auf der Strecke bleiben muss, sind die schönen Wendungen und Spiele der Sprache. So lauten die Anfangsworte der 4 Zeilen im lateinischen Original: egressus, regressus, excursus, recursus. Also Ausgang, Rückkehr, Auszug, Rücklauf. Wirklich nachbilden kann man diese wunderbare Komposition in der Übersetzung nicht. Ambrosius nimmt in dieser Strophe eine Wendung aus den Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium auf. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Er fügt aber einen Gedanken hinzu, den Abstieg Jesu zu den Toten. Der Gedanke ist vielleicht aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis bekannt, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Diese Aussage von der sogenannten Höllenfahrt Christi ist schon sehr alt. Sie hat keinen Rückhalt im Neuen Testament, taucht aber bereits um 300 in apokryphen Schriften auf, schließlich um 400 auch in frühen Glaubensbekenntnissen. Man kann sich fragen, warum dieser, heute ja meist mit Verwunderung zur Kenntnis genommene Artikel des Glaubensbekenntnisses ausgerechnet in einem Lied zum Advent auftaucht. Aber das ist der Weg Jesu, wie ihn schon Paulus im Hymnus des Philipperbriefs beschrieben hatte. Er erniedrigte sich, war gehorsam bis zum Tod. Der Weg führt von der Höhe des göttlichen Vaters in die Welt und sogar in die Unterwelt. Ja, vielleicht gehört gerade dieser Gedanke in ein Adventslied. Mit Jesus ist Gott nicht nur in die Welt gekommen, nicht nur in der Welt angekommen, sondern sogar in der Unterwelt, im Reich des Todes. So ist mit seinem Abstieg, mit seiner Ankunft selbst dieser Bereich nicht mehr der Bereich des Schweigens und der Gottferne. In seiner Rückkehr zum Thron Gottes nimmt er all das mit zu Gott, die Welt und die Unterwelt, die Menschen, egal ob sie leben oder längst gestorben sind. Erst dann ist der Advent wirklich vollkommen, wenn Gott überall angekommen ist, selbst da, wo man ihn am wenigsten vermutet hatte. Und noch eine Strophe wurde bei der Auswahl für das Gotteslob weggelassen. Du dem ewigen Vater gleicher, gürte dich mit der Trophäe des Fleisches, die Schwäche unseres Leibes stärkend mit ewiger Kraft. Hier ist die Übersetzung der Strophe von Markus Jenny, die nicht Einzug ins Gotteslob gehalten hat, eine Verständnishilfe. In die menschliche Natur legt sein göttliches Wesen er, gibt ihr Teil an seinem Sieg und schenkt neu ihr seine Kraft. Den Anfang der Strophe des Ambrosius macht wieder die Betonung der Gleichheit, der Wesenseinheit von Vater und Sohn. Dieser Gottessohn war auch Mensch, er war ein leibhafter Mensch, war wirklich im Fleisch. Aber er hat in seinem Weg von der Erde zum Vater zurück das Sterbliche des Fleisches besiegt. Nun kann er den Leib, die Sterblichkeit, wie eine Trophäe, wie einen Beweis seines Sieges anlegen. Und eben damit wird dieser sterbliche Leib des Menschen auch geheiligt. Immerhin konnte der wesensgleiche Gottessohn in einem solchen Leib seinen Weg gehen. Schon die Aussagen über Maria als Tempel und Thronsaal sind positive Aussagen über das Leibliche des Menschen gewesen, aber sie bezogen sich nur auf die besondere, von Gott auserwählte Frau, die eben wegen dieser besonderen Erwählung auch durch das Wunder der Jungfrauengeburt weit über die anderen Menschen erhoben wird. Nun bekommen alle Menschen Anteil an dieser besonderen Heiligkeit des Leibes. Der Leib ist eben nicht nur das Einfallstor der Sünde, er ist auch von Gott selbst geheiligt, gestärkt mit ewiger Kraft. Glanz strahlt von der Krippe auf, neues Licht entströmt der Nacht. Nun obsiegt kein Dunkel mehr und der Glaube trägt das Licht. Diese Strophe wird traditionell erst ab dem 17. Dezember gesungen, dem Hohen Advent, der Zeit, die im Stundengebet von den sogenannten O-Antiphonen geprägt ist, also der unmittelbaren Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Der Text des Ambrosius ist von Markus Jenny in dieser Strophe sehr nah am Original übertragen worden. Nun strahlt deine Krippe, und die Nacht atmet das neue Licht, das keine Nacht trüben möge und das durch steten Glauben leuchtet. Thank you. Die erste Zeile ist von einem schönen Paradoxon geprägt. Die Krippe, allgemein doch als ein Zeichen der Ärmlichkeit verstanden, strahlt. Im Lukasevangelium heißt es: Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Die Krippe war ein Notbehelf, weil nichts Passenderes zur Verfügung stand, weil es kein Bett in der Herberge gab. Aber nun, die Krippe strahlt. Ein Hintergrund des Bildes vom strahlenden Licht ist sicherlich wieder der Prolog des Johannesevangeliums. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und wenige Verse später: Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Aber man kann noch einen Schritt weitergehen. Das lateinische Wort, das hinter diesem Strahlen steht, das kommt im Lukasevangelium an einer anderen, wichtigen Stelle vor. Denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Die Krippe im Stall von Bethlehem, das ist der Ort, an dem Jesus als Gott und Mensch zur Welt kommt. Und dieser Jesus, der seinen Lauf auf der Erde vollendet hat, zum Vater zurückgekehrt ist, wird wiederkommen am Ende der Tage. Auch in den nächsten Zeilen überwiegen paradoxe Bilder. Die Nacht, das Dunkel, atmet Licht. Das lateinische Wort für atmen in diesem Vers, spirat, bildet auch den Hintergrund für den Spiritus, den Hauch, den Geist, der einige Strophen vorher genannt wurde. Die Schwangerschaft Marias wurde durch geheimnisvollen Hauch erklärt. So wie Gott in Jesus Christus in Maria zum Leben erweckt wurde, so kann nun das Licht von der Krippe die ganze Welt, die Nacht, erleuchten. Und wie Christus den Tod besiegt hat, wie er das Leben in das Totenreich hineingetragen hat, so kann das Licht von der Krippe auch von der Dunkelheit der Welt nicht mehr wirklich getrübt, nicht mehr wirklich verdunkelt werden. Ambrosius ist allerdings Realist. Er weiß um die Tatsache der Dunkelheit in der Welt. Um so optimistisch in die Dunkelheit zu blicken, um auch in der Dunkelheit irgendwo das Licht der Krippe zu erblicken, da braucht es den Glauben. Das Licht leuchtet im Glauben, der in der Lage ist, auch dort noch einen Funken Licht zu erkennen, wo andere nur nachtschwarze Finsternis sehen. Und damit ist Ambrosius, das sei schon einmal verraten, ganz nah beim letzten Adventslied dieses Podcasts, ganz nah am Lied der nächsten Woche. Mit der Geburt Jesu ist das Licht in die Welt gekommen, heller als je zuvor. Aber dieses Licht ist nur dann sichtbar, wenn es vom Glauben in die Welt getragen wird. Die Geburt Jesu, die Menschwerdung Gottes, war ein geschichtlich greifbares Ereignis. Und auch zur Zeit des Ambrosius liegt dieses Ereignis lange zurück. Aber es kann in die Welt hineinscheinen, wenn gläubige Menschen das Licht weitertragen in die Zeit. Aus diesen Zeilen kann man wieder ein wenig von der theologischen Auseinandersetzung seiner Zeit ahnen. Es ist Ambrosius nicht gleichgültig, an welchen Gott man glaubt. Er ist überzeugt, dass nur der Glaube an Jesus als zugleich Mensch und Gott, als göttlicher Person neben dem Vater, strahlen kann. Und deshalb ist die Krippe auch ein sichtbares Leuchtzeichen in der Nacht. Hier ist Gott selbst zu den Menschen gekommen, als Gott und Mensch zugleich. Im theologischen Ringkampf hat sich der Arianismus nicht durchgesetzt. Vielleicht lag es auch ein wenig daran, dass es dem Bischof von Mailand, dem Kirchenvater Ambrosius, gelungen ist, mit seinen Hymnen, mit seinen Liedern, die Köpfe und die Herzen der Gläubigen zu erreichen. Lieder können das. Gute Lieder ganz besonders. Ihnen allen eine gute dritte Adventswoche. Wir hören uns dann nach dem 4. Advent wieder. Und wie geht es nächste Woche weiter? Mit einem winzigen Lichtpunkt.